herzlich willkommen zu unserem Fasten-Podcast, in dem es in dieser Woche um evangelisch und katholisch geht. Wo bestehen Blockaden und wo Spielräume im ökumenischen Dialog? Dazu begrüße ich ganz herzlich Jens Freiwald.
Hallo.
Wahrgenommen werden wir als evangelisch und katholische Kirche in der öffentlichen Wahrnehmung ganz oft als eins. Und so wirklich sind wir das aber nicht. Und auch das ist Ihr berufliches Betätigungsfeld. Mögen Sie uns kurz einen kleinen Einblick, eine kleine Vorstellung von sich und dem geben, was Sie so tun?
Ja, mache ich gerne. Ich arbeite hier in Köln als Referent des Stadtdechanten. Das ist sowas wie ein Superintendent für die Stadt Köln. Mhm. Und mein Tätigkeitsschwerpunkt liegt eben tatsächlich im Bereich der Ökumene und des interreligiösen Dialogs. Und da sind wir auf vielen Ebenen eng verzahnt hier mit dem Evangelischen Kirchenverband Köln und Region, machen viele gemeinsame Veranstaltungen, haben auch das Reformationsjahr 2017 weitgehend gemeinsam bestritten. Jetzt momentan arbeite ich im Redaktionsteam für eine Via Reformata, einen protestantischen Gedenkweg durch die Kölner Innenstadt mit. Und das sind wirklich schöne und bereichernde Erfahrungen. Und dieses als eins gesehen zu werden, hat natürlich einerseits etwas Positives. Also diese Grenzen der letzten Jahrzehnte, also die bis in die letzten Jahrzehnte ja noch sehr sichtbar waren, in den Grund- und Volksschulen, dass es teilweise getrennte Schulhöfe gab, ja. Wenn das nicht anders ging, die sind ja jetzt alle so nicht mehr da. Und dann gibt es auch so eine öffentliche Wahrnehmung, die Kirchen sind zu reich, die Kirchen sind zu mächtig, die Kirchen haben zu viel Einfluss auf die Politik, da werden wir auch oft so als eins gesehen.
Ja.
Und was natürlich wiederum sehr schön ist, durch die Taufe sind wir ja auch eins. Also wir haben ja die Taufen noch seit gar nicht allzu langer Zeit, aber jetzt auch schon seit 12, 13 Jahren in Deutschland gegenseitig anerkannt. Mhm. Und das ist auch das Fundament, das uns zu einer Kirche Jesu Christi macht, bei allen Unterschieden, die es natürlich auch noch gibt im Amtsverständnis, im Verständnis des Abendmahls oder der Eucharistie, wo sich ja momentan auch eben Konflikte drum ranken.
Und wenn Sie jetzt gerade, und das haben Sie ja mit einem kleinen Nebensatz gesagt, Ökumene ist ja viel mehr als Kommunikation zwischen evangelisch und katholisch, auch der interreligiöse Dialog ist Ihr Betätigungsfeld. Das macht mich neugierig. Mit welchen Religionen beschäftigen Sie sich da? Sind Sie im Austausch?
Also im Moment konzentriert sich ganz, ganz viel auf den christlich-jüdischen Dialog. Ich bin hier in Köln im Vorstand der christlich-jüdischen Gesellschaft. Ich bin Vorsitzender des theologischen Ausschusses der christlich-jüdischen Gesellschaft. Und wir begehen in ganz Deutschland, aber mit einem Schwerpunkt eben auch in Köln, das Jahr 1700 Jahre Judentum in Deutschland.
Ja.
Da haben wir dann zum Beispiel mit dem Evangelischen Kirchenverband gemeinsam eine Website aufgelegt, 321.köln, wo wir die Beiträge der christlichen Kirchen in Köln zu diesem Gedenkjahr gebündelt darstellen, auch Anregungen geben für die Gemeinden, wie sie das aufgreifen können und für Schulen. Und über den Rat der Religionen in der Stadt Köln, der von der Oberbürgermeisterin einberufen wird, sind wir natürlich auch mit den anderen Religionsgemeinschaften, mit dem Islam, mit den Buddhisten im Gespräch, wobei das eben auf institutioneller Ebene leider mit dem Islam nicht so einfach ist.
Ja, das ist bekannt. Da fehlen die Strukturen, da fehlen die klaren Ansprechpartnerinnen und Partner.
Genau.
Ein Dialog, der ist ja auch ausgezeichnet dadurch, dass man sich auf Augenhöhe bewegt. Sind evangelische und katholische Kirche Ihrer Auffassung nach auf Augenhöhe?
Das würde ich ganz klar bejahen, aber Sie merken mein Zögern, weil ich natürlich auch so etwas das Provokative in Ihrer Frage entdecke.
Ja.
Wir sind auf Augenhöhe einmal, wie ich schon erwähnte, durch die Taufe, durch unser Bekenntnis zu Jesus Christus als dem Sohn Gottes, durch das Glaubensbekenntnis, das wir miteinander teilen. Und das ist für mich im ökumenischen Dialog sowieso die Grundlage, dass wir zunächst einmal von der Einheit in Christus ausgehen, die sich dann aber eben in verschiedene Bekenntnisse aufgegliedert hat. Und das fing ja nicht erst mit der Reformation an, das fing auch schon mit der Trennung von Ost- und Westkirche an. Und wenn wir noch weiter zurückgehen zu den altorientalischen Kirchen, das war ja schon eben im 4., 5. Jahrhundert der Fall, dass es eine Ausdifferenzierung der Bekenntnisse gab. Und wir nehmen zu verschiedenen theologischen Fragen zum Teil unterschiedliche Perspektiven ein, aber müssen natürlich voneinander uns darüber im Klaren sein, dass das natürlich Denkmodelle sind, auch wie wir das Abendmahl zum Beispiel oder die Eucharistie verstehen. Hm. Keiner von uns kann sagen, da im alleinigen Besitz der letztgültigen Wahrheit zu sein, weil das sind ja auch, also dieses Verständnis hat sich ja sowohl im katholischen Bereich auch über Jahrhunderte hin entwickelt und ich nehme auch im Protestantismus Entwicklungen da, was zum Beispiel die Verbindung zwischen Amt und Abendmahl angeht. Das war auch ein wichtiger Punkt in dieser gemeinsamen Erklärung des ökumenischen Arbeitskreises katholischer und evangelischer Theologen, dass da auch auf protestantischer Seite gesagt wird, dem Abendmahl sollte eigentlich immer ein ordinierter Amtsträger oder eine Amtsträgerin vorstehen.
Und gleichzeitig gehen Sie damit ja sozusagen ins Herzen unseres evangelischen Bekenntnisses. Die Confessio Augustana, die hat ja in Artikel 10 die sogenannten Note Ecclesiae und wir haben da zwei. Das Evangelium rein gepredigt und das Sakrament dem Evangelium gemäß gereicht, das reicht, um Kirche zu sein. Da fehlt nämlich genau das, was sie zur Amtskirche macht, nämlich das Amt. Mhm. Wenn Sie von Ordinierten sprechen, dann ist es ja ein ganz funktionaler Begriff bei uns, bei Ihnen hingegen etwas, was, führen Sie es aus?
Ja, bei uns ist eben die Ordination eben mit der Weihe verbunden und das ist für uns eben ein Sakrament.
Genau.
Und das ist natürlich schon ein zentraler Unterschied, dass wir sagen, das, was zum Beispiel im Abendmahl geschieht, aber auch in der Verkündigung des Evangeliums und seiner Auslegung, das sind eigentlich Dinge, die die menschlichen Möglichkeiten übersteigen. Und dazu muss man durch die Weihe quasi befähigt werden. Also man muss ja quasi Dinge tun, die eigentlich nur für Gott möglich sind. Auch was die Lossprechung in der Beichte angeht.
Und an dieser Stelle haben wir ja eine andere Auffassung, nämlich das sogenannte Priestertum aller Gläubigen. Und da gibt es Menschen, die ihrer Ausbildung nach da vielleicht besonders gut dazu geeignet sind. Dinge, die uns auch trennen als evangelische und katholische Kirche. Inwiefern, und das ist meine Frage auch in Hinsicht auf unsere Fastenaktion, inwiefern blockieren diese Unterschiede uns als Kirchen in der Zusammenarbeit und wo sind Spielräume trotzdem möglich?
Ja, ganz aktuell ist ja eine Blockade vorhanden, die auch von katholischer Seite errichtet wird oder nochmal bestätigt wurde, was eben die eucharistische Gastfreundschaft oder die gegenseitige Einladung zum Abendmahl angeht, dass eben bei uns die Verbindung zwischen Amt und Abendmahl oder Eucharistie und Bekenntnis so eng gesehen wird, dass gesagt wird, man kann keine generelle Einladung an Gläubige anderen Bekenntnisses aussprechen. Das ist natürlich eine Blockade. Es gibt aber natürlich auch Spielräume. Das ist vielleicht ein bisschen, also auf einer anderen Ebene, aber in der Ausbildung zum Kommunionausteiler oder auch zum Diakon wird einem beigebracht, dass man niemanden, der zur Kommunion geht, also das Abendmahl empfangen will in der katholischen Kirche, abgewiesen werden darf.
Ja.
Und das geschieht sonntäglich bei uns in der Messe, dass auch evangelische Christen vor uns stehen, aus konfessionsverbindenden Ehen, und die natürlich nicht abgewiesen werden. Und es gibt ja auch Gespräche, und es ist ja auch nicht so, dass es gerade bei Ehepaaren kirchlicherseits komplett unmöglich gemacht würde. Und es gibt natürlich Spielräume durch Umgehung, sage ich jetzt mal. Also hier in Köln feiern wir 3 Gottesdienste im Jahr auf Stadtebene. Das sind eben keine Gottesdienste mit Abendmahl. Also das ist ja auch die Regel, dass man in ökumenischen Gottesdiensten nicht Abendmahl feiert.
Ja. Ein Weg dran vorbei, sozusagen, an den Schwierigkeiten. Man umschifft sie. Mein Eindruck ist, dass gerade in der Praxis diese Dinge, die vielleicht von den Bekenntnissen her resultieren, so einen großen Raum gar nicht einnehmen. Mein Eindruck ist, umso weiter man sich in die Praxis bewegt, umso unwesentlicher wird das eigentlich für die Menschen vor Ort. Ist das Ihrer Auffassung nach oder Ihrer Beobachtung nach auch so?
Das sehe ich ganz genauso. Das ist ja auch etwas, wo die ökumenische Bewegung geradezu, also hier in Deutschland vielleicht, etwas leidet. Also dass wir uns an vielen Fragen, die früher in der Praxis noch sehr relevant waren und auch bis heute durchaus Nachwirkungen haben, Stichwort konfessionsverbindende Ehen, also was früher manchmal ein Drama war in Familien mit bis zum Ausgestoßenwerden und so weiter, dass das Gott sei Dank nicht mehr so eine Rolle spielt. Dass es Paare gibt, die gehen dann am einen Sonntag in die evangelische, am anderen in die katholische Kirche, oder sie haben sich ganz für eine Gemeinde entschieden, aber ohne dass deswegen direkt der Partner konvertieren müsste. Und man sieht es ja auch in Röttgen sehr schön, also mit welcher Selbstverständlichkeit Gemeindefest gefeiert wird, wie die katholischen Kinder in die evangelischen Chöre gehen, die evangelischen Kinder aufs katholische Zeltlager fahren. Also das spielt Gott sei Dank alles keine Rolle mehr. Und wir werden ja in unserer gesellschaftlichen Situation auch schlecht beraten, wenn man da nicht auf die Nähe suchen würde.
Mit der Perspektive auf, sagen wir, die nächsten 5 Jahre, was würden Sie sich wünschen für die Ökumene vor Ort? Was soll passieren? Was soll in 5 Jahren anders sein, als es heute ist?
Es sollten auf jeden Fall noch weitere Spielräume eröffnet werden. Und man wundert sich, was zum Beispiel nach dem ökumenischen Direktorium von 1993, das ist so die Grundlage auf katholischer Seite, dass da sogar schon relativ viel angeschnitten ist, was möglich sein könnte von der gemeinsamen Nutzung von Ressourcen, was Gebäude angeht und so weiter, bis zu eben auch Fragen des Gottesdienstes. Und ich würde mir natürlich so auf der theologischen Ebene wünschen, dass wir beim Thema Amt und Abendmahl weiterkommen, dass es eben doch möglich werden wird, auch sich da gegenseitig einzuladen, und das nicht nur in Ausnahmefällen. Und ja, also das ist, glaube ich, ein zentraler Knackpunkt, an dem wir im Moment, also der im Moment virulent ist und aus dem sich, wenn der gelöst werden würde, viele weitere positive Dinge ergeben könnten.
Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Seit vielen, vielen Jahren bekommen wir von Ihnen die Osterkerze, von unseren katholischen Geschwistern. Ich wünsche mir gar sehr, dass Sie uns wie im letzten und im vorletzten und in den Jahren davor wieder eine Osterkerze zukommen lassen, mit der wir dann in geschwisterlicher Verbundenheit jeden Sonntag Gottesdienst feiern können. Vielen Dank Ihnen. Ich hoffe, das Gespräch war für Sie genauso interessant und aufschlussreich wie für mich, und Sie haben weiterhin Freude an dem Podcast, wenn Peter Bortfeld uns jetzt musikalisch zum Abschluss die Glocken zum Erklingen bringt. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Fastenwoche. Ihr Pfarrer Christian Bedarf.